Guten Morgen, ich habe mich richtig gefreut auf den Gottesdienst heute, euch wieder zu sehen, mit einigen können reden. Es ist schön, dass wir die Gemeinschaft können feiern und einfach können auch so zusammenkommen. Und ich freue mich auch auf das, was ich teilen mit euch heute Morgen. Ich habe ein Buch gelesen nach meinem Theologiestudium. Ein Buch, wie man Gemeinde baut. Und das ist, glaube ich, das beste Buch, was es auf dieser Welt gibt, wie man Gemeinde baut. Da bin ich überzeugt. Und ich bin voller Elan nach meinem Studium ans Werk gegangen. Praktikum in St. Gallen, Stadtmission. Und eine sehr erfreuliche Zeit hat sich ergeben. Die Gemeinde ist vor etwa zwei Jahre vor meiner Zeit, durch einen Zerbruch durch, hat sich gespalten. Und sie haben dann keinen Vollzeitler mehr wollen. Und mit einem Praktikanten haben sie wieder angefangen. Weil der geht ja wieder, so nach einem Jahr oder so, den kann man wieder loslassen, das ist kein Problem. Ich glaube, es war eine sehr gute Zeit gewesen. Wir haben Spuren können legen für das, was nachgekommen ist. Und ich glaube, es war sehr wertvoll gewesen. Und wir haben fest mit dem Buch geschafft, im Leitungsrat. Und eigentlich haben wir heute die Mission Richtung Spanien und aus verschiedensten Gründen sind wir dann schon in Teruel gelandet. Vermutlich das falsche Flugzeug bestiegen. Vielleicht kommt das, wenn wir pensioniert sind, ich weiß es nicht. Und ich habe natürlich meinen segensreichen Dienst, der dort angefangen hat, in St. Gallen fortsetzen wollen, logischerweise, oder? Natürlich mit dem Buch. Und die Gemeinde hat sich verdoppelt in den 10 Jahren, wo wir etwa dort waren. Das war doch sehr erfreulich. Aber es hat auch ganz viele grosse Enttäuschungen gegeben. Vieles, was ich in diesem Buch gelesen habe, war theoretisch super gewesen, aber in der Praxis hat sich das nicht wirklich umsetzen lassen. Es hat in mir Ansprüche geweckt, auch an die Gemeinde zum Teil überfordert haben. Und dann hat es zum Teil auch so liebe oder auch wenige liebe Gemeindeglieder gehabt, die haben andere Vorstellungen gehabt, wie man Gemeinde bauen soll. Und ich war manchmal wirklich enttäuscht gewesen, manchmal sogar resigniert, frustriert. Ja, ich musste feststellen, das Buch ist zwar gut, aber es hat gewisse Leute einfach überfordert. Und gewisse Leute haben andere Vorstellungen gehabt, andere Prioritäten gehabt. Und ich bin manchmal enttäuscht worden. Wir kommen gerade von dieser Einsetzung her, von Simon. Ich sehe jetzt gar niemanden, da sitzt er. Und eigentlich wäre der Dominik noch da. Und ich weiss, sie haben auch schon Enttäuschungen erlebt. So im Vorstellungsgespräch haben wir reden, was er schon alles erlebt hat, der Simon, und hat auch schon Enttäuschungen erlebt. Ich glaube, zum Gemeindedienst gehören Enttäuschungen. Aber nicht nur zum Gemeindedienst, kennst du auch Enttäuschungen? Dass enttäuscht wirst von Gemeindegliedern, aber vielleicht auch von lieben Angehörigen, vielleicht vom Arbeitgeber, und wir könnten wahrscheinlich Verschiedenes aufzählen. Enttäuscht von Jesus? Gibt es das auch? Hast du auch schon für Anliegen gebetet? Und Gott hat die Anliegen nicht so erhört, wie du dir das gewünscht hast? Enttäuscht von Jesus? Also mir passiert das ständig. Ich bete so oft für Anliegen und Gott macht etwas ganz anderes. Oder ich muss warten auf die Erhörung oder die Erhörung kommt gar nie oder ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht hast du dir gewünscht, dass deine Eltern sich für Jesus entscheiden oder deine Kinder endlich zum Glauben kommen. Und sie sind es nicht und deine Eltern sind gestorben. Enttäuscht von Jesus. Ich denke an eine junge Frau in einem Praktikum in England. Sie hatte 3 Teenager-Kinder, sehr frühe Kinder, darum war sie noch jung. Und sie erkrankt an Krebs. Wir haben alle gebetet. Die ganze Familie hat gebetet, alleinerziehend. Sie ist gestorben. Enttäuscht von Jesus. Vielleicht bist du von Jesus enttäuscht worden, wo du Christ geworden bist und denkst, jetzt hören meine Angstprobleme auf. Endlich habe ich es im Griff mit Jesus. Oder du hast gedacht, jetzt verändert sich meine schwierige Ehe mit Jesus. Und es ist gar nicht passiert. Einmal nicht so schnell. Oder vielleicht hast du gedacht, ja, jetzt in der Schule, hey, ich schreibe nur noch gute Noten mit Jesus, oder? Der kennt ja die Lösung. Mathe, Geografie und so weiter. Oder du hast gedacht, jetzt mit Jesus kann ich ihn darum beten, dass er mir meine Traumfrau oder meinen Traummann schenkt. Und jetzt schauen wir mal links oder rechts. Nein. Vielleicht bist du auch von der Gemeinde, von Christen enttäuscht worden. Du denkst vielleicht, was ist denn das für eine Bodentruppe, die Jesus hier hat? Das ist ja eine Katastrophe. Und dann hast du dich zurückgezogen von der Gemeinde. Mir fällt auf in den letzten Jahren, dass es ganz viele Christen gibt, die sich Christen nennen und so von der Gemeinde sich zurückziehen. Und nicht mehr mit dieser Bodentruppe, mit dieser gemeinen Bodentruppe zu tun haben will. Es gibt immer mehr. Ich nenne die Christen Helikopterchristen. Wisst ihr warum? Es sind Helikopterchristen, die haben sich abgehoben von unserer gemeinen Gesellschaft, oder die gewöhnliche Gesellschaft, wie sie sich als etwas Besseres fühlen. Ich gebe mich mit so Versager doch nicht ab. Die haben mich enttäuscht. Und zwar ganz schlimm. Und sie schweben so zwischen Himmel und Erde. Darum Helikopterchristen. Ich muss ehrlich sagen, die Situation macht mich extrem traurig. Helikopterchristen machen mich extrem traurig. Und ich kenne einige von denen. Weil sie fehlen im Reich Gottes. Sie fehlen in der Gemeinde. Sie hinterlassen eine Lücke, die niemand füllen kann. Weil jeder Mensch ist einzigartig und wird gebraucht. Ich möchte kurz eine Aufgabe geben. Überleg dir kurz, wo hast du in letzter Zeit Enttäuschung erlebt? Und wenn du etwas zum Schreiben hast, schreib das auf, schreib das ins Handy oder was auch immer. Generell, ich glaube, es ist gut, wenn man sich Notizen macht im Gottesdienst. Weil wir vergessen so vieles wieder. Und wenn ihr so ein paar Notizen vom Gottesdienst, könnt ihr euch daran erinnern. Also nehmt doch mal etwas zum Schreiben mit, das ist ganz wichtig. Und macht euch Notizen. Also überleg dir mal ganz kurz, wo hast du in letzter Zeit eine Enttäuschung erlebt? Ich finde es gut, wenn du das so im Hinterkopf dir kannst merken, behalten. Ich möchte ganz am Ende nochmal auf das zurückkommen. Ich möchte einsteigen in den Bibeltext, wo der Tobias uns vorgelesen hat, und zuerst einmal über das zu reden. Verschwendung pur. Jesus kommt nach Bethanien, wo er vor kurzer Zeit den Lazarus vom Tod auferweckt hat. Und aus Dankbarkeit für die Auferweckung veranstaltet Maria und Martha ein Festessen. Als Dank, etwas Tolles. Und während dem Festessen kommt Maria und gießt ein Fläschchen Nardenöl über die Füße von Jesus. Und in der Parallelstelle lesen wir auch noch über das Haupt von Jesus. Und macht Verschwendung pur. Das Fläschchen war etwa ein Jahresgehalt wert von einem Durchschnittsarbeiter. Und das verschwendet sie einfach. Das ist unglaublich, oder? Ich meine, auf der anderen Seite zeigt es etwas von der Liebe, die Maria zu Jesus gehabt hat. Sie war ihm so kostbar, dass sie quasi ihr ganzes Vermögen, ihr Ersparten, was sie in diesem Fläschchen hatte, für Jesus hergibt. Verschwendung pur. Wenn man das alttestamentlich anschaut, ist es etwas ganz Interessantes, was Maria macht. Die Maria salbt Jesus zum König über Israel. Im gleichen Kapitel lesen wir auch noch den Einzug von Jesus auf einem Esel nach Jerusalem und er rief die Leute auch: Heil dem König Israel. Und mit dem war eine gewisse Erwartung verbunden. Auf den König hat Israel gewartet, auf den König hat Maria. Und wer dort versammelt war, gewartet. Der König hat die Römer besiegen. Und endlich Israel befreien von dieser Fremdherrschaft. Der König hat sein Strafgericht über die Heiden bringen und gleichzeitig, dass sich auf das aber dann ganz viele Heiden zu Israel bekehren und umkehren, zum Judentum. Der König hat seine Herrschaft bringen über die Völker für Israel und die zentrale Stellung vom Tempel von Jerusalem. Das haben sie erwartet. Und jetzt haben sie gedacht, das passiert. Und dann ist alles ganz anders gekommen. Die Anhänger von Jesus sind schwer enttäuscht worden. Es ist ganz anders gekommen. Ganz kurzer Bezug zu uns. Haben wir manchmal auch ein Bild von Jesus? Und wir denken, so sollte Jesus sein, so sollte Jesus handeln, das sollte er machen. Und Jesus macht etwas ganz, ganz anderes. Er soll mich doch heilen von dieser Krankheit. Er soll mich doch versorgen, dass ich genug habe, sogar Überfluss habe. Er soll. Ich möchte zu einer anderen Person kommen, zum Judas Ischariot. Und schreibe daher: Verblendung pur. Der Judas hat zum engsten Kreis gehört von Jesus, zu dem Zwölferkreis. Er war Kassier und ein Betrüger. Er hat fromm geredet, oder? Man hat das Geld doch den Armen geben können. Ein Jahresgehalt. Überleg dir das einmal. Wir haben so viele Arme und sie verschwenden das Öl für die Füße von Jesus. In einem Moment ist alles fort. Judas hat fromm geredet, aber ein falsches Herz gehabt. Und Verschwendung für Jesus tut gitzigen Menschen weh. Grosszügigkeit für Jesus tut gitzigen Menschen weh. Und auch der Judas hat auf den König gewartet. Der König von Israel. Und er denkt, ja, irgendwann müssen die ganzen Entbehrungen sich doch einmal auszahlen, oder? Ich meine, wir sind da mit Jesus rum, von Ort zu Ort, haben fast nichts, wissen eigentlich nicht einmal, wo wir recht schlafen am Boden. Und irgendwann, wenn Jesus dann König ist, dann rollt dann der Rubel. Oder? Dann bin ich dann Kasse, ich bin in der besten Position und jetzt muss Jesus nur noch der König werden. Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht so ganz punktuell manchmal in dieser Rolle vom Judas auch sehen können. Ich denke so an Aussagen wie, ja, Jesus hat mir gezeigt und dann begründen wir irgendetwas, was vor allem für uns so super ist, oder? Aber Jesus hat es mir gezeigt. Und mit dem kannst du alles begründen, oder? Jesus hat es mir gezeigt. Oder wir wünschen uns manchmal einen besseren Job mit Gehaltserhöhung. Natürlich nur, dass wir im Gottes Reich können besser dienen können. Logischerweise. Jesus hat auch die Erwartungen vom Judas enttäuscht. Von Verschwendung pur und Verblendung pur kommen wir zu Enttäuschung pur. Jesus nimmt Maria in Schutz und sagt, sie hat mich für mein Begräbnis gesalbt. Nicht fürs Königtum, für mein Begräbnis. Und das ist die Enttäuschung pur. Jesus kündigt dem Menschen, ich werde sterben. Enttäuschung pur. Jesus kündet seinen Tod an. Es ist also nicht Befreiung von den Römern und nicht Herrschaft von den Juden und so weiter.
Mit Jesus ist zwar Gottes Reich auf die Welt gekommen, Gottes Herrschaft auf die Welt gekommen, aber sie hat sich nie so geäussert, wie sie sich das gewünscht hätten. Enttäuschung pur. Und auch für das Volk war Jesus eine Enttäuschung. Jesus ist in Jerusalem eingezogen, wie ein König, reitend auf einem jungen Esel. Mit Palmzweigen haben sie den Weg ausgelegt und gerufen, gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Und dann redet Jesus beim Passafest von seinem bevorstehenden Tod. Nichts von, hey, jetzt lassen wir los. Jetzt kommt die Revolution. Auch für das Volk Enttäuschung pur. Wie kommt es eigentlich zu einer Enttäuschung? Enttäuschung bedeutet doch, dass ich aus der Täuschung rauskomme. Oder das Ende der Täuschung, das ist doch eine Enttäuschung, oder? Also positiver ausgedrückt, Enttäuschung bedeutet eigentlich, ich sehe endlich, wie es ist. Ich sehe die Worte. Darum, Enttäuschungen sind zwar ein Frust, aber eigentlich ist Enttäuschung doch etwas Gutes. Ich komme aus dieser falschen Annahme raus, aus dem falschen Glauben raus und sehe die Worte, sehe es, wie es wirklich ist. Das ist doch super. Das ist doch etwas Gutes. Wenn wir also enttäuscht werden, dann liegt es doch daran, dass wir in einer Täuschung auf den Leim gegangen sind. Dass wir etwas Falsches geglaubt haben. Dass wir falsche Bilder hatten, falsche Vorstellungen, falsche Erwartungen vom Leben. Vielleicht von uns selber, aber vielleicht auch von Jesus. Von der Arbeit, von der Ehe. Vielleicht hat jemand gesagt, ja, wenn Christ wirst, hast du keine Eheprobleme. Und wo Christ geworden bist, haben deine Eheprobleme nicht aufgehört. Falsche Vorstellung, eine falsche Erwartung kommt letztendlich von falscher Information. Sie kommt, wenn wir Gottes Wort, sein Wort nicht kennen oder falsch interpretieren. Ich habe letzte Woche ein Gespräch mit jemandem aus Deutschland. Und er hat gesagt, weisst du, ich habe Angst, dass Gott mich straft für das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und er leidet unter ganz schlimmen Zwangsstörungen. Falsche Information. Falscher Glauben. Gott straft ihn nicht. Versteht ihr, warum eine gesunde Lehre so wichtig ist? Weil sie uns aus der Täuschung herausgeführt, zur Wort führt. Oder in manchen christlichen Reisen wird behauptet, wenn du Christ wirst, darfst du nicht krank sein. Sonst glaubst du zu wenig. Das hat nichts mit dem Glauben zu tun, sondern mit einem falschen Bibelverständnis. Wie können wir Enttäuschungen verhindern? Ich glaube, ganz verhindern können wir sie nie. Weil unsere Erkenntnis von der Wort ist immer nur ein Stück Werk. Und darum gehört zum Leben Enttäuschung dazu. Das gehört einfach zum Leben. Aber ich möchte gleich einmal ganz kurz bei Jesus her schauen, wie er Enttäuschung aus dem Weg gegangen ist und wie er damit umgegangen ist. Im gleichen Kapitel lesen wir Vers 27 und 28. Dort heißt es, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt. Jesus weiß, dass er sterben wird, dass er sterben muss. Und es weckt in ihm den Wunsch, dass Gott ihm das wegnimmt. Und er stellt ihre theoretische Frage, Herr, soll ich beten, dass du mich rettest vor dem, was auf mich zukommt? Und er macht es nicht. Jesus gibt sich selber die Antwort. Er sagt, nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Jesus kennt die Worte und nimmt die Worte an. Jesus kennt seine Bestimmung. Er ist gekommen, um Gottes Willen zu tun. Er ist gekommen, um zu sterben. Und wenn er Gott betet, Vater, Ich will nicht sterben, rett mich. Dann sein Vater muss enttäuschen. Und darum betet er es nicht. Er betet etwas ganz anderes. Er sagt, Vers 28, Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Er betet eigentlich, Vater, verherrliche du dich durch das, was jetzt passiert mit meinem Tod. Das soll dich ehren, Vater. Also Jesus unterstellt sich der Worte, dem Willen Gottes und entgeht so der Enttäuschung. Was können wir für zwei Schlüsse aus dem ziehen, wie Jesus mit dem Umgang ist? Erstens, wir brauchen Gottes Wort, Gottes Erkenntnis. Wir brauchen Gottes Wort, eine gesunde biblische Lehre. Die Bibel lehrt uns Gottes Wort über Gott selber, über das Leben, über die Ehe, über das Arbeiten, über Gesundheit und so weiter. Die Bibel führt uns ein Stück weit aus der Täuschung raus, wo wir sie richtig erkennen und interpretieren. Und wenn wir dann doch enttäuscht werden, wenn wir doch vielleicht etwas Falschem aufgesessen sind, dann lass dich nicht entmutigen. Ich habe gehört, dass Erwachsene nach 2 bis 3 Versuchen es aufgeben, es wieder zu probieren. Also wenn man 2-3 Mal, ich habe das auch mal probiert beim Snowboarden, ich fahre so Ski, habe meinem Sohn sein Snowboard angeschnallt und ich bin 2-3 Mal auf mein Handgelenk gefallen und dann habe ich gesagt, that's it. Ich bleibe beim Skifahren. Aber stell dir vor, ich habe das als Kleinkind gemacht. Wisst ihr, wer ich dann auf der Bühne wäre? Grüezi miteinander. Ich möchte euch etwas erzählen. Ein Kind steht immer wieder auf und geht wieder aufs Gesäß. Und zum Glück hat die ein bisschen Babyspeck und Pampers an, dann ist das ein bisschen weich. Und sie steht immer und immer wieder auf und probiert es. Und ich glaube, so sollen wir mit den Enttäuschungen umgehen, oder? Vergeben, wieder neu probieren, wieder eine neue Chance geben. Es hat einmal jemand so schön gesagt, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Und das ist so fantastisch, oder? Als gläubige Menschen können wir vergeben, können wir Vergebung empfangen. Und schön ist, dass wir da nicht allein sind, sondern dass Gott uns hilft, dass Gott bei uns ist und gleichzeitig haben wir unsere Glaubensgeschwister. Wie oft habe ich schon Hilfe gekriegt von Glaubensgeschwisterten in meinen Enttäuschungen? Ein ermutigendes Wort, irgendetwas, das mich einfach wieder aufgestellt hat. Das ist so genial. Und darum lade ich alle Helikopterchristen ein, die jetzt über das Video zuschauen. Ich bin überzeugt, dass irgendwann der Moment kommt, wo du so gemeine, gewöhnliche, sündhafte Gläubige brauchst, wie wir sind. So unvollkommene Menschen. Und so stürzt sie ab. Und niemand ist da. Du musst nicht warten, bis es abstürzt. Ich lade dich jetzt schon ein, komm zu unserer unvollkommenen Gemeinde. Und ich bin froh, dass wir eine unvollkommene Gemeinde sind, sonst dürfte ich nicht da sein. Komm zu unserer unvollkommenen Gemeinde und find Geschwister, mit denen du den Weg gehen kannst und die dich enttäuschen werden und du wirst sie enttäuschen. Aber wir vergeben einander und gehen den Weg weiter. In der Gemeinde geht es nicht darum, dass uns einfach wohl ist, sondern damit Gottes Wille geschieht. Und für das braucht es uns alle. Und etwas Zweites, wir brauchen nicht nur die Worte, sondern wir brauchen auch das Vertrauen auf Gott. Dass Gott keine Fehler macht und dass Gott alles im Griff hat. Und ich glaube, das hat er. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 und 29 möchte ich noch etwas vorlesen. Eines aber wissen wir. Wir wissen es, he? Alles trägt zum Besten der bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorhergesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene sein unter vielen Geschwistern. Wir können Gott vertrauen, dass er aus allem, was uns zustößt, das Beste macht. Und das Beste machen bedeutet, wir werden ins Bild von Jesus verwandelt. Wir werden Jesus ähnlicher. Und selbst deine Enttäuschungen, die du erlebst, führen dazu, dass du Jesus ähnlicher wirst. Ich möchte motivierend abschließen, wir alle werden enttäuscht. Enttäuschungen sind aber Chancen, um die Worte zu erkennen, um auf den richtigen Weg zu kommen. Wenn wir Enttäuschungen vermeiden wollen, brauchen wir die Worte, Gottes Wort, biblische Lehre. Und wir brauchen das Vertrauen auf Gott, er macht keine Fehler. Und das ist so. Er macht keine Fehler. Ich möchte deine Notizen einmal führen. Vielleicht hast du nur im Kopf, wo bist du letztens enttäuscht worden? Ich möchte dich einladen, nimm die Enttäuschung mit in Kleingruppen und erzählt euch die Enttäuschung, die ihr erlebt habt. Und macht euch mal Gedanken, wozu könnte Gott das brauchen? Wie könnt ihr denn mit dem umgehen? Ich möchte beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in der Hand hast und dass du aus allem das Gute machen wirst. Und manchmal sind wir auch enttäuscht von dir, weil du einfach nicht das machst, was wir uns vielleicht vorgestellt haben, was wir gerne hätten wollen, was wir uns einfach gewünscht haben. Und dann sind wir enttäuscht, aber das ist nicht, weil du einen Fehler machst, sondern weil wir etwas Falsches erwartet haben, etwas Falsches angenommen haben. Und ich danke dir, dass du uns aber aus der Dunkelheit ins Licht führst und wir dort dich dann noch besser und klarer dürfen erkennen. Und darum möchte ich Enttäuschungen nicht nur negativ sehen, sondern als Chance, als Möglichkeit, die Worte zu erkennen. Mich umzugestalten lassen, mehr ins Bild von Jesus. Danke vielmals. Und du siehst jetzt vielleicht auch Einzelne, die da sind und massive Enttäuschungen erlebt haben. Von Angehörigen, von Verwandten, von Bekannten, von der Gemeinde, von wem auch immer. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft schenkst, zu vergeben und wieder voneinander zuzugehen. Versöhnung auszusprechen, Versöhnung anzunehmen. Auch wenn das vielleicht manchmal ein langer Weg ist. Amen.